fe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Mikrofon begrüßt Sie, Maria Kotzis. Ein Achterl zur Entspannung auf der Couch am Abend nach einem langen Arbeitstag. Ein zweites Achterl, weil eins ja keins ist. Und wenn es recht gemütlich ist, die Gesellschaft und die Stimmung auch passen, dann geht's noch länger so dahin. Und ehe man sich's versieht, kann es sein, dass das Trinken zur Gewohnheit wird. Da sind wir dann von der Sucht gar nicht mehr allzu weit entfernt. Wer einmal wirklich in der Alkoholsucht gelandet ist, der braucht Hilfestellung, um da auch wieder herauszukommen. Auswege aus der Alkoholsucht zeigt uns heute Dr. Reinhard Pichler auf. Er ist Psychotherapeut mit eigener Praxis in Wiener Neustadt und regelmäßig in der Lebenshilfe zu hören. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es ist wirklich ein zentrales Thema, die Alkoholsucht. Und Österreich ist ja ein Land, wo der Alkohol sehr gerne getrunken wird, wie es eben schon die Moderatorin Maria in der Anmoderation so treffend gesagt hat. Es ist ein Riesenthema für die Angehörigen und natürlich auch für die, die betroffen sind. Alkohol ist wahrscheinlich eines der weltweit größten Gesundheitsprobleme, weil es organisch und psychisch ein Gift ist. Und das Spannende ist ja, dass Jesus den Wein als eucharistische Gabe eingesetzt hat. Also es kann nicht nur schlecht sein, der Alkohol. Es ist auch ein Zeichen für die Freude und für die Fülle. Und deshalb geht es eben halt wirklich darum, dass man ganz behutsam und bewusst und vorsichtig umgeht mit dem Alkohol. Auch wenn ich natürlich weiß, dass Jesus bei der Hochzeit zu Kana fünf steinerne Wasserkrüge mit jeweils 600 Liter zu Wein verwandelt hat. Also wenn man mal 3000 Liter Wein hat, dann ist das schon was. Ja? Also ich kenne keine Hochzeit, wo 3000 Liter Wein getrunken wurden, nachdem vorher schon der Wein ausgegangen ist. Ja? Also puh. Das heißt, auch der liebe Gott hält was vom Wein, sonst wird nicht auch der Wein so oft in der Bibel vorkommen. Ja, alles richtig. Und trotzdem ist es ganz wichtig zu wissen, dass es einfach eine gefährliche Droge ist und dass wir wissen müssen, wie gehen wir mit dieser Droge um. So wie die Anmoderation schon angedeutet hat, am Anfang denkt man sich nicht, dass man abhängig ist, weil man ist ja auch am Anfang noch gar nicht abhängig und man genießt ja einfach nur ein Achterl und ein zweites Achterl, dann wird man schon angenehm entspannt und beim dritten Achterl ist man dann müde und dann kann man auch gut schlafen. Also man kann auch den Alkohol für verschiedenste Dinge verwenden und das ist jetzt schon mal eine meiner ersten Hauptaussagen. Die meisten Österreicherinnen und Österreicher, muss man wirklich Männer und Frauen hernehmen, verwenden Alkohol als Entspannungsmittel und als Antidepressivum und als Angstlöser. Weil nämlich viele, wenn sie dann ein Schluck Bier oder einen Schluck Wein trinken oder auch Prosecco, die Damen, dann ist es gleich schon gemütlicher, gleich schon entspannter. Man nimmt das Leben nicht mehr so schwer. Und alles bekommt irgendwie ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Lockerheit, die Zunge löst sich, die Gedanken sind nicht mehr so ängstlich und daher wird eben der Alkohol als Antidepressivum und als Angstlösungsmittel verwendet. Das ist leider für viele, viele Menschen, die Probleme haben, ein billiger und einfacher Zugang. Sie merken gar nicht, dass sie den Alkohol als Antidepressivum verwenden, und es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie ohne dieses Antidepressivum Alkohol gar nicht mehr auskommen. Und das ist wirklich eine schlimme Sache, weil die Menschen sind depressiv, die Menschen haben Angst, nehmen den Alkohol als Angstlösungsmittel, als Antidepressivum, denken sich, es geht eh alles gut, es passt eh alles, und unversehens sind sie abhängig. Wenn sie dann nicht mehr ihren Alkohol bekommen, die tägliche Menge, werden sie massiv unruhig und massiv verunsichert. Und haben eben natürlich dann auch noch körperliche Entzugssymptome, aber was noch viel, viel schwerwiegender ist, psychische Entzugssymptome. Deshalb ist der körperliche Entzug beim Alkohol schon auch natürlich ein Thema und hat auch massive Auswirkungen. Aber noch wichtiger sind die psychischen Entzugssymptome im Blick zu nehmen, und die sind auch viel schwerwiegender und viel langwieriger. Man kann immer auf drei Arten saufen. Einmal sauft man mit der Leber bis hin zur Auflösung der Leber, bis zur Leberzirrhose. Und die Leber ist die Müllabfuhr unseres Körpers, und die Leber wird so mit Müll und mit Gift überschüttet, dass sie einfach sich auflöst, dass sie den Dienst quittiert. Und dann, nachdem die Leber so ein wichtiges Müllabfuhrorgan ist, neben Darm und neben Niere und Blase, sind wir dann tot, weil die ist zuständig für die ganze Blutwäsche, und der Alkohol ist ja ein Blut, und das schafft dann die Leber nicht mehr alles rauszuwaschen, und dann löst sie sich eben auf. Ganz vereinfacht jetzt erklärt. Man kann mit dem Hirn saufen, als zweiten Punkt. Das heißt, jedes Glas Wein, jedes Seidel Bier reduziert unsere Konzentrations- und Denk- und Hirnfähigkeit, und bei manchen Menschen geht das eben noch stärker aufs Gehirn, und sie werden dadurch schneller eben dement, schneller eben vergesslich, schneller eben schlechter konzentriert, und die saufen sich dann eben auf Dauer das Hirn weg. Sie werden auch dumm. Ist bei vielen anderen Drogen auch der Fall, ganz stark auch bei Haschisch, also Marihuana, verkleinert sich das Gehirn auf bis zu einem Drittel. Zwei Drittel des Gehirnes sind dann weg, sind weggeschrumpft, ist dann nur noch Liquor, eben Gehirnflüssigkeit. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung zum Haschisch, und beim Alkohol verkleinert sich das Hirn nicht, aber es wird einfach, die Synapsen werden verlangsamt, es werden bestimmte Areale überhaupt nicht mehr so gut auch versorgt, Verkalkung steigt auch im Gehirn. Und dadurch kommt es zu einer schnelleren Gehirnschwächung und Konzentrations- und allgemeinen Leistungsschwächung. Und drittens kann man noch mit der Bauchspeicheldrüse, mit Pankreas und Galle saufen, dass man eben halt da die inneren Organe noch nachhaltig ruiniert und auch dann Herzprobleme kriegt. Also das ist dann gesamtorganisch. Aber meistens ist Leber oder Hirn. Und je nachdem, wo der Mensch die Schwachstelle hat, dort ist er zuerst erkrankt. Immerhin sind in Europa über 55 Millionen Menschen alkoholgefährdet, und weitere 23 Millionen sind bereits abhängig, und dazu kommen weitere 100 Millionen Menschen, die co-abhängig sind. Co-abhängig heißt, dass ich weiß, dass mein Partner oder mein Kind oder meine Eltern oder meine Mutter, mein Vater trinken, und dass ich aber dagegen nichts tue, sondern dass ich das weiß und das auch noch versucht zu erklären, versucht zu Verständnis zu haben, und weiterhin diesen Menschen im Alkohol belasse. Also ich weiß, er hat Probleme, ich weiß, er hat Ängste, ich weiß, er ist depressiv, und ich denke mal, durch den Alkohol ist er wenigstens entspannt, und weil er eh entspannt ist, sind wir froh, dass er nicht mehr Probleme hat, und das bisschen Alkohol wird ihm schon nicht schaden. Faktum ist, eine Abhängigkeit ist wirklich nur im moribunden Stadium sinnvoll. Das heißt, wenn ich so starke Schmerzen habe im Sterben, im unmittelbaren terminalen Sterbeprozess, dann kann man sagen, ich riskiere eine Opiatabhängigkeit, oder ich trinke auch mehr Alkohol, weil es egal ist, weil ich ohnehin schon mehr dämmere als aktiv bin. Aber es kann auch einen Sinn machen, bis zum letzten Atemzug auch noch wach zu sein, um auch noch zu beten, um auch noch bewusst auch offen zu sein für den Anruf Gottes, um mich auch noch bis zum Schluss zu bekehren. Wenn ich da mit Opiaten, also mit Rauschgift eben auch abgedreht und zugedröhnt und gedämpft bin, dass ich nichts mehr spüre, auch keine Schmerzen habe natürlich, ja, dann hat das natürlich den Sinn, dass ich keine Schmerzen habe und dann ist egal, ob ich abhängig bin oder nicht, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Aber das ist auch die einzige Art und Weise, warum eine Abhängigkeit überhaupt nur in Erwägung gezogen werden kann. Ja. Sonst während des ganzen Lebens sind Abhängigkeiten für uns alle hinderlich, sind eine Versuchung, der wir auch entgegentreten müssen mit Gebet und mit Fasten und mit Beten und mit Kraft, mit unserem ganzen Willen müssen wir den ganzen Versuchungen entgegentreten, weil manche sind in der Schokolade süchtig. Warum? Weil sie auch zu wenig Serotonin haben, weil in der Schokolade Lecithin drinnen ist und weil sie eben durch den Schokoladekonsum ein bisschen mit den Nerven ruhiger werden. Diese Menschen haben alle einen Serotonin und einen Vitamin B-Mangel und die so Schokolade hungrig sind, so Heißhunger, bitte einfach Vitamin B nehmen und Tryptophan, das ist die Vorstufe vom Serotonin, und nicht Schokolade essen, weil da sind viele Transfette drinnen, dann habe ich so viel gesättigte Fettsäuren, ist fürs Herz schlecht, ist für die Gefäße schlecht und so weiter. Ja. Also man muss eigentlich bei jeder Schokolade die Nebenwirkungen dazu schreiben, die auch nicht zu verachten sind. Aber dieses zart schmelzende, das runterrinnt wie Öl, ist gut. Aber nehmen Sie doch einen Löffel Leinöl, der rinnt auch ganz runter und ist auch, also wirkt auch so wie eine schmelzende Schokolade. Schmeckt vielleicht nicht so gut, aber das kann man dann auch noch mit was anderem kompensieren. Und Sie haben ungesättigte Fettsäuren ganz günstig pur und ist für die Herz, also für Herz und für den ganzen Organismus 10.000 Mal besser als einmal Schokolade. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zurück zum Alkohol und dem, wie ich eben gesagt habe, ist der körperliche Alkoholentzug wichtig. Den nimmt der Arzt vor oder ist in einer Entzugsstation. Aber der ist jetzt dann nicht so schlimm, meistens nicht so schlimm, außer man ist schwerst abhängig, dann gibt es auch epileptische Anfälle und massive Kreislaufabstürze und so weiter. Das ist dann schon ernst, wenn man schwerst abhängig ist. Aber die meisten, die einen Alkoholentzug machen, schaffen es relativ gut noch mit einem leichten Tremor oder mit Schwitzen. Also man sieht schon, dass da wirklich viel Gift im Körper ist. Man muss dann auch nachher entschlacken, damit die Giftstoffe auch rauskommen. Aber wenn man den körperlichen Entzug überstanden hat, verlangt der Körper auch nicht nach mehr Alkohol, ganz im Unterschied zu Heroin zum Beispiel, also zu Opiaten. Das Wichtigere ist dann der psychische Entzug. Und der psychische Entzug ist auch das, was uns am meisten dann auch beschäftigt. Wie komme ich da raus aus dem Verlangen, aus der Gier, was trinken zu wollen? Und da würde ich wirklich dann gerne mit Ihnen nach einigen Takten Musik einsteigen in die Hilfen, wie man aus dem Alkohol rauskommt.
Sie hören Radio Maria Österreich, die Sendung Lebenshilfe. Alkohol ist eines der weltweit größten Gesundheitsprobleme, haben wir gehört. Auf der anderen Seite wird der Wein ja auch als Zeichen für Freude und für Fülle gesehen. Es gilt in jedem Fall ein behutsamer Umgang mit dem Alkohol. Auswege aus der Alkoholsucht zeigt uns heute Dr. Reinhard Pichler.
Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Es ist ja wunderschön, ein Glas Wein zu trinken und ich kann es maßvoll genießen. Aber wirklich nur ein Achterl und maximal ein zweites Achterl. Aber wenn ich jeden Tag zwei Achterl trinke, beginnt schon die Gewohnheit. Also das ist schon der zweite Schritt. Das Maß fehlt bereits. Alles, was ich gewohnheitsmäßig täglich mache, und das ist nicht nur das Zähneputzen, sondern auch zum Beispiel Alkohol trinken, ist schon eben eine Tendenz zur Sucht. Genuss ist noch keine Sucht. Und wenn es hin und wieder ist. Aber auch der Quartaltrinker trinkt nur hin und wieder absolut außerhalb jedes Maßes und ohne Genuss. Damit ist er schon abhängig, auch wenn ich nur einmal alle 6 Wochen mich volllaufen lasse. Aber wenn ich mich hin und wieder unregelmäßig einfach maßvoll genieße, ist das voll okay. Wenn das Maß beginnt zu fehlen und wenn es unmäßig wird, wenn es mir dann wurscht ist und ich sage, pfeif drauf, heute saufe ich mich an, dann bin ich bereits hochgradig Sucht gefährdet. Wenn das Ganze gewohnheitsmäßig ist, ich freue mich schon jeden Freitagabend, weil ich da endlich mich volllaufen lassen kann, weil ich am Samstag nicht aufstehen muss, weil ich nicht arbeiten muss, dann ist es bereits hochgradige Sucht, auch wenn ich unter der Woche keinen Tropfen trinke. Wenn die Kontrolle komplett fehlt, dann bin ich bereits schwer abhängig. Und wenn es zwanghaft wird und ich überhaupt keine Freude mehr habe zu trinken, aber trinken muss und ich kann die Flasche nicht anschauen, ohne sie zu öffnen und leer zu trinken und dann die zweite Flasche auch, solange bis ich nichts mehr habe. Und dann bin ich schon am nächsten Tag in der Früh um 7 Uhr beim Lebensmittelgeschäft und kaufe mir den billigsten Tetra-Pack-Wein, um mich wieder schon in der Früh volllaufen zu lassen, dann ist es schwerste Abhängigkeit. Wie komme ich da jetzt raus? Abgesehen vom Körperlichen, was ich schon ganz kurz erwähnt habe, geht es jetzt um die psychische Befreiung von der Sucht, um den psychischen Entzug. Und dieser psychische Entzug, der ist nicht so einfach, weil ich muss nämlich überhaupt einmal wahrnehmen, wieso bin ich abhängig geworden. Und da gibt es verschiedene Bereiche und auf diese Bereiche würde ich jetzt gerne eingehen. Da gibt es nämlich verschiedene Trinkertypen und es gibt zum Beispiel diesen Alpha-Trinker, da sage ich nur das jetzt da nicht, was jetzt weiter fortgeführt wird, aber früher hat es gegeben, den Alpha-Trinker, das ist so der Konflikt-Trinker, der Beta-Trinker war der Gelegenheitstrinker, der Gamma-Trinker war, der sich also mit so einem Koma-Trinker. Dann gab es den Spiegeltrinker und den Quartalsäufer. Das ist heutzutage eher überholt, weil damit kommt man nicht weiter. Es gibt noch einige andere Einteilungen, auf die ich jetzt da nicht eingehen möchte, sondern ich möchte gleich eingehen auf die Typologie nach Lesch. Also der Professor Otto Lesch war ein Professor am AKH. Und war der Leiter von der Forschungseinheit für Alkohol und Alkoholismus und war dann auch im AKH Psychiater, aber speziell eben für die Suchterkrankungen. Und der hat eine sehr spannende Typologie entwickelt, die ich Ihnen jetzt eben gern vorstellen möchte. Und das ist auch dann schon der Weg, wie man rauskommt aus dem Alkohol. Und man muss aber diese 4 Typen unterscheiden, und das ist auch, glaube ich, für Sie wichtig, wenn Sie jetzt an den Radiogeräten zuhören und vielleicht an einen an Ihren Mann denken oder an einen engen Verwandten oder Bekannten oder Mitbruder. Es gibt auch viele Priester leider, die alkoholabhängig sind. Schwestern Gott sei Dank weniger, weil in der Ordensgemeinschaft kann man nicht so leicht trinken, das fällt schneller auf, aber in der Pfarre kann man leider Gottes sehr leicht trinken und es fällt keinem auf und keiner tut was dagegen und das ist eine furchtbare Not und ein furchtbares Elend. Die Menschen brauchen Hilfe, sie sind krank, das ist nicht nur ein Kavaliersdelikt oder es ist wirklich ganz ernst, die sind schwer krank und brauchen unbedingt Unterstützung und Hilfe. Also diese 4 Typen, der Typ 1 ist die Alkoholeinnahme aufgrund von biologischen Verlangen, weil ich schon im Mutterleib, hat meine Mutter schon getrunken und ich habe den Alkohol schon über die Nabelschnur bekommen. Das ist so dieser Typ 1, der ist ganz schwer zu behandeln, weil da jede Zelle im Körper nach Alkohol verlangt, schon von Embryo her. Werde ich da nachher noch ein bisschen mehr sagen, wenn die Zeit dazu ist. Aber der Typ 2 und der Typ 3 sind die wichtigsten Typen, ist auch in Österreich sind auch die häufigsten Typen. Gott sei Dank gibt es nicht so viele Menschen, die schon im Mutterleib alkoholisiert waren, weil die Mutter besoffen war, während eben sie ein Baby im Bauch hatte. Deshalb ist der Typ 1 Gott sei Dank eher seltener. Der Typ 2 und der Typ 3 ist extrem häufig. Der Typ 2 ist der Angsttrinker, der trinkt, um Konflikte zu lösen oder um Konflikte hinwegzuspülen, um Probleme und Ängste wegzuspülen. Und der Typ 3 trinkt eben, weil er einfach traurig ist, weil er sinnlos ist, weil er nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, weil sein Leben nicht so gelaufen ist, wie er sich erwartet hat, weil er depressiv eben ist, weil er innerlich einen Druck hat, weil er sich ärgert über die Welt und über die Wirklichkeit und über den Chef und über die Ehefrau und über die Kinder und über die Eltern und über die alle, ja, Politiker und so weiter und so weiter, ja. Und deshalb missbraucht er den Alkohol als Antidepressivum. Und der Typ 4 ist ein eher seltener Typ, der ist frühkindlich vorgeschädigt worden, der hat Entwicklungsstörungen und ist eben einer, der ganz schnell wieder alkoholisierbar ist. Also der Typ 1 und der Typ 4, die dürfen nicht einmal einen Punschkrapferl essen nach einem Entzug und auch keine Rumkugel, die dürfen gar keinen Alkohol riechen, weil sonst ist die Gefahr, dass sie wieder abhängig werden. Die haben eine ganz starke Gier, die haben ein sehr, 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 sehr hohes Suchtpotenzial, weil sie einen sehr hohen Mangel haben. Also Typ 1 ist aufgrund von der Biologie, ist jede Zelle auf Alkohol programmiert, kann man fast vereinfacht sagen. Und beim Typ 4 ist es so, dass sie so viel Mangel erlitten haben, so viel Not in ihrer frühen Kindheit, so viel alleingelassen worden sind, so viel Ersatzbefriedigung brauchen und nicht haben, dass sie innerlich verzweifelt sind. Und das ist ein ganz großes Thema, eben natürlich auch Heilungsthema der Typ 4. Aber Typ 2 und 3, der Problemlösungstyp und der Typ, der das eben als Antidepressivum nimmt, der hat gute Chancen freizukommen. Und der Typ 2 und 3, die beiden, die können auch nachher wieder was trinken, die können auch nachher wieder genießen. Die können natürlich auch dann das Blut Christi trinken, ja, die springen nicht sofort wieder an. Beim Typ 1 und 4 muss man wirklich überlegen, ob man nicht auf Traubensaft beim Blut Christi bei Priestern umsteigt, ja, weil die sofort wieder reinkippen können. Und daher ist ja auch erlaubt. Man darf ja auch unvergorenen Traubensaft als alkoholabhängiger Priester trinken und auch ist auch ein gültig, auch vor der Kirche und vor Gott gültig, gültiges Wandlungs, also, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also es ist gültig zu wandeln, ja. Ja, gut. Also beim Typ 1, noch einmal, wie komme ich da raus beim Typ 1, indem ich eben mir bewusst mache, ich bin schwer alkoholabhängig und auch immer wieder schnell alkoholabhängig und deshalb muss ich schauen, dass ich da ja nicht hineinkomme, weil ich sehr schnell wieder reinkomme und sobald ich wieder drinnen bin, hänge ich drin und komme auch nicht gut raus. Das ist sicher ein ganz zentraler Punkt für die für den Typ 1. Ja. Für den Typ 2 geht es jetzt einfach darum, wie kann ich die Ängste in den Griff kriegen. Wie gelingt es, dass ich eben schaue, Moment, bin sofort, ja, wie kann ich eben, wenn ich große Angst habe, bei dem Typ 2, wie kann ich da rauskommen von den Ängsten? Da helfen oft eben Antidepressiva, die nicht abhängig machen Und wenn ich Benzodiazepine nehme, also das sind Tranquilizer, das sind Beruhigungsmittel, sind auch Schlafmittel, die machen abhängig. Und wenn ich mich mit denen behandle, habe ich zwar vielleicht nicht mehr unbedingt beim Typ 2, beim Angsttyp nachher Ängste und trinke auch keinen Alkohol mehr, aber ich bin plötzlich medikamentenabhängig, nämlich Tranquilizer-abhängig. Und das bringt dann auch überhaupt nichts, weil dann ist dasselbe in grün. Und ich habe eigentlich überhaupt nichts damit dazu gewonnen. Ich muss schauen, dass ich, wenn ich merke, ich wär zunehmend unruhig, dann... Wenn ich merke, ich werde zunehmend unruhig, dann gerade beim Angsttyp geht es einfach darum, dass ich bereit bin, mit jemandem darüber zu reden, dass ich eine Psychotherapie in Anspruch nehme und dass ich in der Lage bin, mich selber auch anschauen zu wollen, mir selber Hilfe holen zu wollen. Das ist das Wesentliche, um auch aus therapeutischer Sicht nicht wieder in diesen Angstzyklus hineinzufallen und Angst zu haben, dass ich es nicht schaffe, rauszukommen. Beim Typ 3 ist es durchaus ähnlich. Das sind Menschen, die zittern, die schwitzen, die haben einen hohen Blutdruck und von den psychischen Symptomen sind die eben ängstlich, depressiv, haben Suizidgedanken. Es ist ihnen sehr peinlich, dass sie saufen. Sie haben massive Versagensängste. Sie wollen anderen unbedingt helfen. Sie wollen sich auch helfen lassen, aber kriegen das nicht hin. Und da ist es hilfreich, wenn man Benzodiazepine gibt. Die haben eher Angst. Die wollen nicht abhängig werden. Aber die können sich entspannen. Die sind sehr angespannt. Eine stationäre Aufnahme ist öfters notwendig, weil sie müssen mal raus aus der sozialen Situation. Und es geht vor allem auch darum, dass sie nicht jemanden an der Seite haben, der co-abhängig ist. Wenn der Alkoholiker, der eigentlich aus Depressionsgründen trinkt, weil er verzweifelt ist mit seinem Leben, wenn der trinkt und die Frau unterstützt ihn, weil sie sagt, na, der ist eh so arm und man kann nichts machen und ich bin froh, dass er so ist, wie er ist und so weiter, dann habe ich eher das Thema, dass der auch deshalb nicht rauskommt, weil er auch immer sich an seiner Frau orientiert. Und wenn die Frau auch Angst vermittelt, na, dann hat er gleich zusätzlich nochmal mehr Angst, als wie weniger. Auch hier braucht es unbedingt eine Psychotherapie, und wenn Benzodiazepine genommen werden, dann nur kurzfristig und unter ärztlicher Begleitung und auf keinen Fall über längeren Zeitraum, weil sonst ist natürlich auch hier die Gefahr, dass man wieder abhängig wird. Aber Antidepressiva sind sinnvoll, weil die Antidepressiva ersetzen eigentlich die Wirkung vom Alkohol. Die haben auch alle einen starken Vitamin B-Mangel, Vitamin D-Mangel, und deshalb ist es sicher klug, wenn sie eben da auch supplementiert werden. Die letzte Gruppe noch, bevor ich mich freue auf Ihre Anrufe, ist eben der Typ 4, der eben schwerst abhängig ist aufgrund von schwerer frühkindlicher Verletzungen, der oft sehr oft allein gelassen worden ist, der einsam ist, der nicht geliebt worden ist. Der ist schwerst abhängig und es braucht einfach eine geschützte Atmosphäre. Oft ist es eine Klinik, oft ist es, können es auch Exerzitien sein, Seminare, wo er sich geliebt weiß, wo er gestützt und geschützt ist, wo er nachreifen kann, wo er heilen kann, wo er seine ganzen frühkindlichen Nöte und Ängste und Verlassenen, seine Traumen bearbeiten kann, wo er die Liebe Gottes erfahren kann. Und dann ist es einfacher, dass er rauskommt aus der Not. Allerdings, also der braucht 1:1 Betreuung auch in der Nacht. Der braucht gar nicht so viele Medikamente, der braucht ganz viel Liebe. Das ist der, jetzt brauchen alle immer viel Liebe. Aber der braucht am allermeisten ganz, ganz viel Liebe. Ja, da gibt's auch natürlich Entzugsmedikation, was da am besten ist. Da kann man auch Antipsychotika nehmen, aber das ist jetzt da nicht mein Fachgebiet. Aber wichtig ist, dass sie längerfristig auch schwere Psychopharmaka nehmen, weil sie dann dadurch entspannter werden und weil sie dadurch getrösteter werden und leichter mit den Dramatisierungen umgehen können. Tranquilizer wie der Benzodiazepine verstärken die Symptomatik und nur wenn epileptische Anfälle sind, darf man die dann auch geben. Aber das betrifft uns jetzt eh nur mittelbar, nur wenn Sie halt einen Angehörigen haben, der Typ 4 ist und schwere Benzodiazepine nimmt, dann ist es keine gute Idee. Ja, wichtig ist auch die anonymen Alkoholiker. Da gibt es ja auch schon einige Sendungen, die Sie auf der Radiothek nachhören können, wo die anonymen Alkoholiker auch sich vorgestellt haben, wo sie auch ihr Konzept vorgestellt haben. Vor allem bei der Gruppe 2 und 3 und eventuell 4 helfen die anonymen Alkoholiker sehr. Bei der Gruppe 1 helfen sie wahrscheinlich nicht. Man muss, und der kommt dann auch nicht mehr, weil er merkt, es wird ihm dort nicht geholfen. Alle 4 brauchen Psychotherapie, wobei die 2 und 3 am meisten Chance haben. Heilung braucht auf jeden Fall am meisten der vom Typ 4. Und der Typ 1 ist der Ärmste, der am wenigsten Chance hat, loszukommen, der auch meistens am schwersten abhängig ist, auch oft mehrfach abhängig ist. Und der braucht sicher auch ganz viel Gebet und ganz viel Unterstützung. Gibt Gott sei Dank sehr wenige, die so schwer bedient sind. Aber die brauchen einfach eine spezielle Behandlung, sowohl medizinisch als auch therapeutisch, als auch geistlich. Die Typ 1 sind sicher die am schwersten betroffen sind. Aber ich sag 90% unserer österreichischen Alkoholikerinnen und Alkoholiker sind die Typ 2 und die Typ 3 aufgrund von Angst, aufgrund von Konfliktvermeidung und aufgrund von Depression. Und das kann man in den Griff kriegen. Ich freue mich, wenn Sie jetzt anrufen, dann kann ich vielleicht auch noch im Einzelfall konkreter beraten und bitte um Bekanntgabe der Telefonnummer.
Sie erreichen uns unter 01 für Wien 710 60 16. Von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Der erste Anruf erreicht uns aus Linz. Ich begrüße Thomas.
Ja, guten Tag.
Ja, guten Tag. Bitte.
Und ich hätte noch eine Frage. Was ist mit den Gesellschaftstrinkern? Die Menschen, die was ich so in der Umgebung kenne, die was keinen haben oder was und alleine sind und am Abend meist dann ins Gasthaus gehen und dann meistens bis zum Zusperren bleiben und wirklich jeden Tag eigentlich oder fast jeden Tag alkoholisiert sind.
Ja, danke für die gute Frage. Das sind die antidepressiven Typen fast immer, ja. Die haben irgendwie keinen Sinn im Leben und ihr Sinn im Leben ist, mit anderen zusammen zu sein, zu plaudern, über Gott und die Welt zu philosophieren. Dort sind sie wer am Stammtisch, und so können sie auch vergessen, dass ihr Leben sehr traurig, sehr einsam ist, ja. Also es hat auch eine gesellschaftliche Funktion, eben der Stammtisch. Nur, wenn Sie mal Leute an den Stammtisch setzen ohne Alkohol, würden die nicht kommen, weil die Depression und die Angst zu groß ist.
Na genau.
Also auch diese Gesellschaftstrinker, deshalb sind wir von diesen Typen abgegangen. Ich habe sie zuerst am Anfang kurz erwähnt, die machen das nicht mehr. Also die messen Sie jetzt Typ 2 und 3, sind eher diese Gesellschaftstrinker auch, aber die Einteilung Gesellschaftstrinker macht man so nicht mehr, weil es gibt natürlich auch einen Typ, der ist der Typ 1 und den findet man natürlich dann auch im Gasthaus und der wirkt auch wie ein Gesellschaftstrinker, aber der ist schwerst alkoholabhängig und ist auch nicht so leicht zum Behandeln, während den Typ 2 und 3, den kann man leichter behandeln. Den kriegt man leichter vom Wirtshaus weg, wenn er einen Sinn im Leben findet. Ja, dann ist er bei einem Verein aktiv und dann ist er wieder voll dabei und braucht nicht mehr trinken. Während der Einser, der trinkt weiter gesellschaftlich. Aber die Sie meinen, die am Abend ins Wirtshaus gehen, sind wahrscheinlich eher am Abend depressiv und haben das Gefühl, wenn sie unter Leute sind, sind sie nicht so depressiv und wenn sie was getrunken haben, sind sie gleich viel lockerer und deshalb trinken sie.
Ja, und die stehen ja alle richtig im Leben.
Die
haben ja alle Arbeit und alles.
Also. Na sicher. Die sind, also ein Gesellschaftstrinker, also ein Depressiver kann ja auch jetzt arbeiten. Der muss ja nicht schwerst depressiv sein und nur im Bett liegen. Ja? Viele Menschen sind leicht gradig depressiv und retten sich mit dem Alkohol drüber und haben das Gefühl, ja, das Leben ist zwar scheiße, aber es geht schon irgendwie. Ja? Und die einzige Freude ist immer am Abend mit den anderen Leuten im Wirtshaus zu sein oder am Nachmittag. Das ist ganz häufig so.
Sehr schwierig, solche Menschen zu helfen.
Nein, eigentlich gar nicht. Wenn man denen zeigt, dass es auch ein Leben ohne Alkohol gibt und dass sie deshalb nicht trauriger oder orientierungsloser oder gestresster sind, die sind oft gestresst auch sehr stark und entspannen sich durch den Alkohol. Das ist ja auch eine Form von Überforderung. Stress ist ja Vorstufe von Burnout. Wenn man denen zeigt, dass sie auch anders mit Stress umgehen können, als wie sich durch Alkohol zu entspannen, wenn sie andere Entspannungsformen finden, wenn sie im Wirtshaus sein können oder eben bei der Feuerwehr oder wo auch immer, ohne was zu trinken und trotzdem auch eine Gaude haben können, dann trinken die eh nichts mehr, weil es geht ihnen viel besser. Denen geht es ja am nächsten Tag schlecht. Zu mir kommen ja viele Patienten und sagen, ich will nicht mehr trinken, aber allein sein kann ich auch nicht.
Ja.
Aber jetzt bin ich schon körperlich abhängig, deshalb muss ich trinken. Deshalb körperlicher Entzug erstens, dann zweitens psychischer Entzug. Warum macht es Sinn, nicht zu trinken? Und dann sind sie weiterhin in Gesellschaft und trinken nichts, aber sind trotzdem unter Freunden und unter Gleichgesinnten und es taugt ihnen. Das Blöde ist, wenn es eine Gruppe gibt von, keine Ahnung, 10 am Stammtisch, wovon 7 trinken und 3 nicht, dann wird den dreien, die nicht trinken, bald einmal fad, weil er der Schmäh dann immer oberflächlicher wird. Und dann wird es irgendwann öd. Dann wird es irgendwann öd, wenn du als Nicht-Betrunkener am Stammtisch sitzt. Die anderen werden immer lustiger, pseudolustiger, weil den Schmäh findest du als nicht angeheiterter oder auch Betrunkener nicht lustig. Und deshalb müssen die fast mittrinken, damit sie es noch lustig finden, weil sonst sind die wieder alleine, wenn sie als mit Mineralwasser dort sitzen oder mit dem Cola.
Okay, danke.
Danke für den Anruf, war ganz eine wichtige Frage.
Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Nun, Barbara aus Mödling.
Ja, ich, Herr Doktor, grüß Gott,
bitte.
Ich möchte Sie jetzt, ich bin keine Alkoholikerin, aber ich habe die Vitamin T, habe ich verstanden, Vitamin D richtig bei der Schokolade oder Vitamin B wie Bertha?
Bertha.
Ja, und Bertha. Zu diesen, ich möchte nur kurz, also um dieses Vitamin B, ich male mir Pinkel immer selber, ja?
Ja, super.
Und da habe ich der Dr. Bruckner aus Deutschland, der hat in Amerika gesagt, und der hat immer gesagt, ein Löffel gemahlener Pinkel ist so viel, hat Vitamin B12, stimmt das alles so?
Nein, stimmt nicht.
Stimmt nicht,
das ist von früher noch, ja? Also das sind auch die Hildegard-Medizin ist ja gut, aber und ich nehme auch viele Produkte von der Hildegard, aber vieles ist einfach heute mit der heutigen Wissenschaft kann man das viel gezielter noch wissen. Die Hildegard hat intuitiv sehr viele Sachen gewusst, auch der Dr. Bruckner wird einige Sachen gut gewusst haben. Der Dinkel ist gesund und man kann auch einen gemahlenen Dinkel nehmen, aber manche Leute brauchen einfach halt verstärkt Vitamin B12 zum Beispiel aufgrund von nervlicher Schwächung und da muss dann gezielt 100 Mikrogramm nehmen. nehmen, ansonsten ist keine Wirkung. Du kannst aber auch das du kannst es nicht überdosieren als Vitamin B, aber die fettlöslichen Vitamine kann man überdosieren, deshalb muss man da auch aufpassen. Aber die B-Vitamine kannst nicht überdosieren, aber du scheidest es aus und du kannst dann Muskelzuckungen kriegen, also das kriegt man dann mit, oder man wird dann so unruhig und dann hat man zu viel Vitamin B. Und es gibt halt heutzutage schon sehr günstiges Vitamin B in Reinform, das man zu sich nehmen kann und ist dann sehr, sehr gut abgepuffert. Aber Sie können natürlich auch mit dem Tinkel das machen. Das ist genauso gut. Ja. Nur ist es nicht so konzentriert, wie Sie es vielleicht brauchen würden, wenn Sie einen Heißhunger nach Schokolade haben. So viel Tinkel können Sie wahrscheinlich gar nicht essen.
Aber gibt es jetzt ein nicht-medikamentöses Vitamin B, das ich in der Nahrung nehmen kann? Ich habe nämlich seit 65 eine Nervenoperation und habe ja keine Klimakterium bisher. Und auch gar nicht so schlechte Messung von der Knochendichte. Aber ich tue das immer dem Dinkel zuschreiben. Ja. Aber wenn Sie mir das so sagen, ist es
nein, also ich würde empfehlen, dass Sie mich nach der Sendung anrufen. Sie bekommen eben Hörerservice meine Telefonnummer oder über meine Homepage kriegen Sie auch alle meine Nummern. Ja. Und dann kann ich Sie speziell beraten, weil das geht danke dann schon ein bisschen dann zu weit und führt uns auch weg vom Alkohol. Ja? Aber das kann ich gern machen. Gell?
Ja, danke vielmals. Also lassen wir den Alkohol dann. Alles Gute, den Quartus.
Danke.
Wiederhören. Dankeschön. Wiederhören. Und nun begrüße ich eine Hörerin aus Innsbruck.
Grüß Gott, bitte.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage vor Frauen. Und zwar die erste Frage ist, dass ich weiß, eine Patientin, die einen Entzug hinter sich hat. Und es könnte der Typ 3 sein, wie Sie das so schön beschrieben haben. Und sie trinkt aber ein alkoholfreies Bier. Das finde ich nicht so gut, gell? Was sagen Sie, Herr Doktor?
Also ich find's in Ordnung, wenn sie alkoholfreies Bier trinkt, weil sie liebt offenbar auch, oder sie ist noch immer ein bisschen von dem Geschmack des Bieres abhängig und das alkoholfreie Bier hat ein Stück diesen Geschmack, aber es ist nicht so schädlich, wie wenn sie halt eben wirklich 6,8%iges Bier trinken würde, sondern nur 0,5. Das ist in Ordnung. Ja? Also man kann ruhig auch als... Also sie hat noch wahrscheinlich Elemente drin, aber sie trinkt wahrscheinlich sehr viel dann, nehme ich an. Die wird dann.
Ich glaube schon, man sieht es ja nicht, gell?
Man würde es sehen, weil man nimmt ja auch zu, weil das Bier ist ja sehr kalorienreich und sie würde dann sehr dick sein, wenn sie wirklich viel Bier trinkt.
Nein,
also
sie
viel
ist
alkoholfreies
sehr mager,
Bier.
Herr Doktor.
Bitte?
Sie ist sehr mager.
Sehr mager, ne? Dann wird sie schon vertragen. Also dann, ich hab nichts gegen ein alkoholfreies Bier, weil es hat 0,5% Alkohol, das ist wirklich gering, das ist jetzt dann nicht so schädlich, da kann man dann auch mehr davon trinken. Das Problem ist, dass das, wenn man sehr viel Bier trinkt, wird das Östrogen blockiert, aufgrund von den Stoffen, die im Bier drinnen sind. Die Männer bekommen ja dann Brüste und eben den Bierbauch, weil eben dieses Östradiol im Bier dann das... Genau. Ja, also die Männer werden eher weiblich durch das viele Bier trinken und die Frauen werden eher männlich, weil das Östrogen blockiert wird bei den Frauen und dann können die auch ein Bad kriegen, die Frauen und so weiter, wenn sie viel Bier trinken. Ja,
sie trinkt nur am Abend nach der Arbeit, wenn sie heimkommt. Zur Entspannung, nachher macht sie ihre Bier auch zum Essen und
Also wenn es nur ein alkoholfreies trinkt und nur eines trinkt, dann würde ich sagen, ist es in Ordnung, weil es wirklich die geringste Alkoholmenge ist, die es gibt. Ja, das ist okay. Andere trinken eben ein Bier täglich und das hat eben zwischen 3 und 5 oder 6% Alkohol, das ist dann schon viel mehr. Ja. Und Wein hat ja 11 bis 13% und Schnaps eben 20 bis 40%. Ja. Das ist dann schon mal ein Unterschied.
Ja. Herr Doktor, der zweite Fall ist, der hat auch einen Zug hinter sich, ist durch einen Verein und auch durch eine unglückliche Ehe einfach reingerutscht.
Gell? Ja, genau. Das ist depressiv.
Es ist einfach schlimm, dass man reinrutscht.
Genau.
So ist es.
Genau, und man rutscht eine, weil man halt eben so traurig ist, weil die Ehe schiefgegangen ist und weil ich unglücklich bin und dann trinke ich den Alkohol eben, um zu vergessen. Ja.
Genau,
und um nicht so traurig zu sein.
Also, was Sie sagen, eben, die Dreier, glaube ich, ist es, wo er dann depressiv war und ein Verlangen gehabt hat, dann sich das Leben zu nehmen.
Richtig, das ist der Dreier, genau.
Ja. hat er den Zug hinter sich. Also seine Frau war noch so geistig ding, dass sie ihn sofort den Arzt geholt hat und hat ihn einweisen lassen.
Ja.
Ja, jetzt ist er geschieden, hat den Zug hinter sich, hat die Scheidung hinter sich, hat ein neues Leben aufgebaut, hat die Kinder bei sich.
Ja.
Und hat nochmal geheiratet. Jetzt ist glücklich verheiratet und hat es schafft es wunderbar, der ihr kein Bier, kein alkoholfreies Bier, überhaupt kein Alkohol, weder noch Praline oder sonst was, wo eben Alkohol enthalten ist. Also mit dem habe ich schon eine Freude. Könnte den Vitamin D geben, aber ich möchte ihm ein kleines Geschenk geben. Also Vitamin D mit B, könnte den, oder ist er schon versorgt?
Der ist von Arzt aus, meine ich. Nein, ich glaube, der braucht jetzt da nichts. Der wird jetzt keine Mangelerscheinungen haben. Glaube ich nicht. Das wird schon passen. Aber Vitamin B kann man immer nehmen. Das ist immer gut, ja. Weil die meisten Menschen haben einen Vitamin D-Mangel, Dora.
Genau.
Also Vitamin Dora kann man immer herschenken, weil wenn alle Österreicher keinen Vitamin D-Mangel hätten, könnten wir uns die Hälfte der Spitalsbetten ersparen. Es würde die Hälfte aller Krankheiten, Krebs und Herz und Hirn und Schlaganfall und Magen-Darm-Probleme und so weiter, würde es überhaupt nicht geben, wenn wir ausreichend Vitamin D, Dora, zu uns nehmen würden.
Ja, weil mir ist es nur aufgefallen, er hat seine Sohn, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber ich möchte mich nur beeilen, damit ich sie nicht so lange aufhalte.
Nein, gerne.
Er hat mit seinem Sohn Fußball gespielt und hat sich am Fuß verletzt und sogar am Bruch zugezogen. Und darum habe ich mir gedacht, das Vitamin D würde eigentlich für ihn schon gut sein, gell? Aber wenn bald einmal, wenn das Fußballspiel schon ausreicht, dass man sich da verletzt.
Genau.
Ich weiß es nicht.
Also ruhig ihm als kleines Geschenk ein Vitamin Dora, ein D geben, aber dann gleich in Verbindung mit dem Vitamin K2, weil das Vitamin K2 D wird nur in die Knochen eingelagert, wenn das K2 dabei ist. Ja. Weil wenn das nicht dabei ist, dann ist es nur für den täglichen Halt, aber es wird nicht gespeichert. Und mit dem K2 wird das D gespeichert, vor allem über den Winter. Man kann ja auch das Vitamin D über die Sonne aufnehmen, nur ganz kurze Nebenbemerkung, aber nur von Mai bis September, weil dann ist der Sonnenstand, hat den richtigen Winkel. Und wir müssen jetzt über den Sommer genug Vitamin D über die Haut tanken, dass wir dann bis zum nächsten Mai auskommen. Das kommen meistens nicht, weil wir nicht so viel im Bikini oder in der Badehose herumliegen können. Und deshalb muss man es fast immer supplementieren, sprich ergänzen. Und da braucht es E3 und K2.
Genau. Ja, dürfte sie dann einmal zurückrufen?
Ja, freilich.
Und zwar folgendes,
kriegen Sie die Nummer,
ich habe leichte Depressionen gekriegt und hat auch so Verlangen nach der Schokolade. Das ist für mich ja ganz schlecht, weil ich so schnell zunehme. Gell?
Ja,
genau. Dann können wir nochmal extra reden. Ich habe ein Hausproblem. Und das ist halt ganz Gegenteil, gell, das Zunehmen.
Ja, stimmt. Na, da kann ich Ihnen einige Sachen sagen, gell?
Mal bitte. Und kann ich mich da über den Sender jetzt melden, oder wie?
Im Hörerservice anrufen, gell? Oder über die Homepage von mir.
Anschließend, oder?
Jetzt können Sie schon im Hörerservice anrufen, dann kriegen Sie Telefonnummer und alles, gell?
Ja, danke vielmals.
Danke, alles nochmal. Gute. Wiederhören.
Danke.
Und nun begrüße ich Renate aus Oberösterreich.
Grüß Gott, Frau Renate.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage zur Co-Abhängigkeit. Und zwar, in der Gesellschaft ist ja, aber besonders auch am Land, ist es ja so, dass die Menschen, die betrunkenen Gäste oder eben den Rauschzustand von Menschen, die so im Leben stehen, die eben arbeiten, immer für andere da sind, von dir mal so über den Durst trinken, wie das so heißt, dann ist das eigentlich eher ein Kavaliersdelikt. Und auch wenn das jetzt zweimal in der Woche vorkommt. Und wenn man jetzt aber in der Familie mit jemandem zusammenlebt, der eben immer, wenn er ins Wirtshaus geht, eher nicht nach 2 Bier nach Hause kommt, sondern nach 7. Und so, meine Frage ist jetzt dieses Verhalten von der Familie. Eben, wenn man das irgendwie einfach dann auch nicht,
ja, ich weiß, was Sie meinen. Also das Dilemma ist, es ist ein Alkoholiker.
Der kommt betrunken nach Hause, man spricht nicht an. Die Kinder, jeder sieht es, dass der betrunken ist und man macht da irgendwie so ein bisschen heilige Kuh. Man spricht es einfach nicht an. Und was ist dann wirklich
also
jetzt
bitte, Verhalten? Man muss es ansprechen, ganz, ganz wichtig. Man braucht auch Hilfe von außen. Das ist eben nicht zum Spaßen. Der Vater, der Mann ist schlicht und einfach schwer alkoholkrank, wenn er jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag sieben Bier trinkt.
Einmal in der Woche mindestens.
Egal, auch dann schwer alkoholkrank und man muss es ansprechen, das ist eine Krankheit. Du kannst vielleicht noch deinen Job nachgehen und so weiter, ja, aber es ist eine Riesenbelastung für deine Gesundheit, es ist eine Riesenbelastung für die Familie und wir können diese Krankheit nicht als nicht gegeben annehmen. Wir müssen dagegen was tun, als Familie. Ja? Und wenn die ganze Familie das nicht mehr unterstützt, sondern ihn nur unterstützt, dass er jetzt was tut für seine Gesundheit, dass er zum Psychotherapeuten geht, dass er einen Alkoholentzug macht, dass er sich beraten lässt und so weiter, dann kann es besser werden. Aber der Schritt eins ist, dass Sie als Ehefrau sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich kann da nicht mehr mitmachen, weil es wird immer schlimmer, die Sucht wird immer stärker und im Endeffekt zerstört der Alkohol immer die Familie. Ja, die Kinder sind verunsichert, die Kinder sind verängstigt, der kann sich nicht kontrollieren, entweder er ist...
diese Gefühlsausbrüche, einmal ist er gut gelaunt, wenn man das fragt, einmal nicht.
Dann weint er, dann ist er aggressiv, alle Varianten, die Kinder sind komplett verstört, die Kinder haben Angst vor dem Vater, sind verunsichert, die Frau, also sie als Ehefrau haben Angst vor ihm und wissen nicht, was ist mit heute los, das geht nicht. Ja? Und lesen Sie im Internet oder ein Buch über raus aus der Co-Abhängigkeit, drei Schritte. Der erste Schritt ist ansprechen, ansprechen, ansprechen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist selber für sich einen Weg finden, wie ich damit umgehen will. Und der kann nicht sein, ich schweige, sondern ich muss mir Hilfe holen, damit ich nicht weiterhin dem allem zuschaue und damit eigentlich mitschuldig bin, dass es noch schlimmer wird. Und der dritte Schritt ist hilfreiche Lösungen finden, wo ich mir Hilfe von außen hole, damit ich rauskomme. Das ist das ganz Entscheidende.
Ja, okay.
Genau.
Das Schwierigste finde ich das Ansprechen.
Ja, aber Sie müssen es mal ansprechen, weil wenn Sie es nicht ansprechen, wird es nicht besser.
Ja.
Okay. Nicht verzagen, ich kann Sie auch gerne noch nachher extra beraten, aber es ist jetzt auf dem Radio zu viel sein, aber grundsätzlich gibt es ganz viele Hilfen und man kommt da auch gut raus, gell?
Okay, dann danke auf jeden Fall.
Alles Gute,
danke.
Gell?
Ja, danke. Danke.
Ich begrüße Maria aus Wien.
Ja, grüß Gott. Sie haben vorher gesagt, das Vitamin Dora wirkt nicht, also nur in Verbindung mit dem K2. Ja. Das heißt, also ich nehme jetzt das Vitamin D schon mindestens 10, 12 Jahre und habe aber einen guten Vitamin D-Spiegel. Den habe ich mir anschauen lassen im Blut. Und nehmen wir Macomag, also das ist ja auch ein gegen das Vitamin K eigentlich.
Das stimmt, das Macomag, das ist ja der Antagonist von Vitamin K.
Der Antagonist von Vitamin K, ja.
Das stimmt. Aber das brauchen Sie wegen der Blutverdünnung, das müssen Sie dann mit dem Arzt besprechen. Also das ist ja auch oft so, dass Macomag-Patienten ein Vitamin D-Problem haben. Ja? Aber das sind jetzt da ärztliche Fragen und ich bin jetzt kein Arzt, sondern ich bin Psychotherapeut und das müssen Sie wirklich mit dem Arzt besprechen oder mit, das ist was Spezielles, gell?
Ja, ich habe dann noch eine Frage oder zumindest, was ich beobachte bei meinem Sohn, der arbeitet im sehr hohen Management und der braucht jeden Tag, also das fällt anscheinend gesellschaftlich gar nicht auf, wenn seine Frau kocht, hat er ein Achtel, zwei Achtel Wein dabei. Und wenn wir essen gingen, muss auch der Wein dazukommen. Also ich kann da nicht mitreden, weil mir schmeckt der Wein nicht. Er verfälscht mir das Essen. Am liebsten trinke ich auch Wasser dazu, zum Essen oder gar nichts. Und der braucht immer einen Wein dazu. Nur zwischendurch...
Auch schon Gewohnheit, ja?
Das ist Gewohnheit. Ist das nicht schon ein bisschen ein Trinkproblem? Hat er nicht schon ein Alkoholproblem?
Ja, sicher, ein leichtes, ein beginnendes. Ja. Also man sagt, Alkoholiker ist man ab eben drei Achteln Wein pro Tag und ab zwei eben Krügel, ab zwei halbe Liter Bier am Tag und ab einem Schnaps, am einen zwei Zehntel Liter Schnaps pro Tag ist man auch schon Alkoholiker. Das sind jetzt die Werte, können manche sagen, das ist ja urniedrig, ja? Das ist ja bei mir viel höher, ja, aber dann ist leider der Suchtfaktor schon da. Nach oben gibt es offene Grenzen.
Der Suchtfaktor ist da, weil er ist schon zweimal ist er schon ohnmächtig, also einmal in Amerika gefunden worden, auf der Straße durch den Alkohol und ist ins Spital gekommen. Dann hat er müssen meine Gatte abholen, hat der Freund angerufen, ist ohnmächtig gewesen. Ich war die ganze Nacht bei ihm. Der war weißgrau im Gesicht. Ich meine, er hat sich schnell regeneriert, da war er damals 30 Jahre alt. Und also ich finde überhaupt, der hat ein Alkoholproblem. Und das geht aber dann so weiter. Jeden Tag braucht man ein Achtel, zwei Achtel zum Essen dazu. Also das ist eine Ausrede in meinen Augen, aber gut.
Ja, ist eine Ausrede, genau, das stimmt.
Ist eine Ausrede. Ja. Und, da muss ich nur zuschauen, da kann ich nichts machen. Und seine Frau ärgert sich aber, wenn ich sage, das ist ja schon Alkoholiker. Ich meine, ich darf das sagen zu meinem Buben. Nach meiner Ding stinkt das. Also, oder zumindest beginnender Alkoholiker. Und sie, ja, will das nicht hören.
Ja, stimmt. Also nicht verzagen, sondern einfach das auch mutig ansprechen und sich mal mit der Schwiegertochter zusammenreden oder mal auch den Sohn sagen, du, ich glaube, du trinkst zu viel. Ist es bewusst?
Ja, dann so lacht er mich aus. Ja.
Ja, auf jeden Fall gehört es mit der Schwiegertochter mal besprochen.
Ja.
Nicht jetzt total ängstlich und panisch, sondern einfach sagen, du, das ist einfach ein Thema, ja?
Ja. Okay, gut, danke schön.
Alles Gute Ihnen, viel Segen. Danke. Gell?
Wiederhören. Bevor wir dann noch zu den nächsten zwei Anruferinnen kommen, die schon in der Leitung sind, darf ich ein Statement weitergeben einer Hörerin, die noch einmal Bezug nehmen wollte auf dieses Saufen in den Vereinen, explizit Feuerwehr. Sie gemeint, es ist eigentlich tragisch, dass da quasi immer gesoffen ist und dass man automatisch ein Außenseiter ist, wenn man nicht mittrinkt. Und dass man quasi stigmatisiert ist und wenn dann die Runde bezahlt wird für alle am Ende, dass dann der eine, der keinen Alkohol mitgetrunken hat, für den wird nicht mitbezahlt, weil der ist ja quasi, ja.
Stimmt. Also das ist wirklich ganz schlimm und es gibt auch einen Dämon des Alkoholismus, ja, weil alle, die alkoholabhängig sind, sind einfach auch gefangen in der Sucht und wenn der Sucht gefangen ist, ist auch einer, der mehr in der Sünde ist, der weiter weg ist von Gott und man braucht sich nur mal in so eine Runde setzen, ja, wo lauter Alkoholisierte sind, da läuft oft nicht nur Gutes, ja, da läuft oft sehr viel Negatives und sehr viel Gruppendruck und sehr viel Abwertendes und damit muss man auch wirklich sagen, das ist auch Sünde. Ja. Man muss auch beten, dass die jungen Menschen, die jetzt zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr gehen, dass die eben in eine Freiwillige Feuerwehr kommen, wo der Alkohol nicht Thema ist. Ja. Und Gott sei Dank, es gibt Möglichkeiten und es gibt auch ganze Branchen, wo der Alkohol verpönt wird. Früher war es üblich, auf der Baustelle zu trinken. Da hat man schon in der Früh mit dem Bier angefangen. Heutzutage siehst du auf der Baustelle keinen Alkohol mehr, überhaupt nicht. Ja? Weil auch die Gesetze so sind, weil eben da wegen der Gefahren und so weiter, es wird einfach nicht mehr getrunken. Es hat sich jetzt in den Freizeitbereich und in diesen Vereinsbereich verlagert, aber auch da bin ich wirklich guten Mutes und vertraue darauf, dass das auch zunehmend stigmatisiert wird, dass man einfach dieses gesellschaftliche Pflicht trinken und ein Jugendlicher hat auch gar nicht den Mut, sich davon zu distanzieren, weil er will ja dabei sein, er will ja mitmachen. Ja? Und dann erarbeitet er sich so eine Sucht, obwohl er gar nicht suchtabhängig ist. Der große Vorteil ist, wenn er rauskommt aus diesem Verein, also sprich den Wohnort wechselt und nicht mehr bei dieser Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel mitmacht, ist seine Sucht ziemlich schnell weg. Er wird ein bisschen ein Verlangen haben, aber er ist nicht psychisch abhängig, sondern körperlich abhängig gemacht worden und der ist dann nachher schnell weg. Außer er wird im Laufe der Zeit auch psychisch abhängig, weil er halt Probleme hat und die dadurch mit dem Alkohol super lösen kann. Vermeintlich, aber doch. Und dann ist natürlich schlecht. Ja. Aber grundsätzlich stimmt, sehr, sehr wichtige Anmerkung, auftreten, auch die Frauen müssen auftreten bei diesen Männervereinen, dass es total negativ ist, wenn da getrunken wird und man muss auch mutig auftreten und sagen, das ist nicht lustig, wenn man zusammensitzt und nur Blödsinn redet. Ja? Man kann auch anders gute Sachen reden. Danke.
Gut. Dann begrüße ich als nächstes Verena aus Wien.
Ja, grüß Gott. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Reinhard Pichler. Bitte.
Ich rufe an, weil dieses Thema ist für mich auch ein sehr emotionales Thema und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt und nervös, weil ich bin selbst betroffen davon. In meiner Kindheit war es so, dass die Mutter getrunken hat, ja, Und ich habe vorhin bei einer Anruferin, die gesagt hat, boah, das mit dem Ansprechen ist aber so schwierig. Mhm. Und genau das war unser Problem. Es wurde akzeptiert, dass es so ist. Es wurde immer gesagt, ja, in jeder Familie gibt es Probleme. Wir haben halt dieses Problem. Und es wurde als normal dargestellt. Und warum ich es so wichtig finde, dass das nicht gemacht wird, ist, als Kind kriegt man dann ein Bild von wegen, na okay, es ist normal, wenn halt jemand sowas macht. Ja?
Ja.
Aber man ist als Kind ja auch so betroffen davon, dass du dich ja auch in später dann als Erwachsener in Alltagssituationen total komisch verhältst, weil du glaubst, das ist normal.
Mhm.
Ja? Deswegen finde ich es total wichtig, die Frau, die vorhin angerufen hat, es anzusprechen, weil die Person, die in der Sucht steht, ja, die ist nicht dort, weil sie es so toll findet, sondern weil sie Probleme hat und mit diesen nicht umgehen kann.
Ja.
Und es dann nicht anzusprechen und zu sagen, hey, du musst hier was tun, dann lässt man ja diese Person damit eigentlich auch im Stich und seine eigenen Kinder auch. Ja.
Ja.
Deswegen finde ich es so wichtig, diesen Mut zu haben, es anzusprechen. Und
ganz wichtig, ich, stimmt.
Ja, genau. Und was ich auch total wichtig finde, es ist nie zu spät. Ja?
Ja.
Es gibt Familien, da ist im Optimalfall kann das schon in der, wenn die Kinder noch jung sind, geklärt werden oder ein Weg gefunden werden. Ja?
Ja.
Es ist ein harter und anstrengender Weg, der sich auszahlt. Wichtig finde ich ist diese Hilfe von außen. Alleine schafft man es gar nicht. Ja?
Ja. Ja.
Und als Erwachsener, wir konnten es erst als Erwachsener klären. Und wir sind jetzt, also wir Kinder sind jetzt so um die 40 herum alle und jetzt konnte es geklärt werden. Und es ist nie zu spät, auch wenn es so spät quasi geklärt wird, können wir jetzt trotzdem in einer Freiheit leben, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Ja?
Super, super. Danke für das ganz wichtige Zeugnis. Bin ich total froh, dass Sie das sagen. Ja.
Was ich auch noch dazu sagen möchte, was ich dazu getan habe, ist, ich war selbst in Therapie. Und ich habe mir einen Priester hinzugezogen, der mit mir Heilungsgebete für die Familie gebetet hat. Wir haben auch zu Hause eine Messe gefeiert, speziell für diese Themen.
Ja,
und
stimmt.
Wirklich kurz danach, also wirklich, es ging nicht um Monate, es ging um weniger als Wochen wahrscheinlich, haben sich diese Dinge angefangen zu lösen. Ja?
Super.
Also es ist einfach...
Danke vielmals, perfekt.
Ja, deswegen die Ermutigung, bitte nicht drüber hinwegschauen und so tun, als würde es dieses Problem nicht geben, sondern es kann nur besser werden. Und ich denke, Probleme sind da, um etwas zu lernen.
Genau. Stimmt.
Ja.
Also vielen Dank. Es gibt wirklich einen Geistesalkoholismus, der auch ganze Familien im Griff hat. Deshalb gibt es ja auch diese transgenerationale Weitergabe des Alkohols, dass der Großvater, der Vater und der Sohn alle Alkoholiker sind. Das ist, weil es eben dieser Geistesalkoholismus diese ganzen Familien im Griff hat. Ja?
Genau.
Und toll, dass Sie da mit einem Priester gebetet haben und dann ist es nachher weg gewesen. Ne?
Ja, und es ist jetzt so, dass wir auch offen darüber reden können und wir lieben es. Und jetzt einfach mit meiner Mutter zu reden, wenn das früher immer so ein Verzeihensding war, ja. Ich wollte innerlich immer verzeihen. Jetzt ist es danke, was du alles für uns getan hast. Sie hat Fehler gemacht, aber auch ich mache als Mutter Fehler. Jeder macht Fehler. Und ihre Fehler waren halt das. Aber sie hat trotzdem ihr Bestes gegeben, ja. Und ist einfach das, was Gott geheilt hat. Und dann kann wieder Frieden entstehen.
Super. Danke vielmals für den ganz wertvollen Anruf.
Gerne, das war mir ein Anliegen. Ja, vielen Dank.
Danke. Alles Gute. Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Und wir kommen jetzt zum letzten Beitrag für heute. Silvia aus Wiener Neustadt.
Ja, grüß dich, Reinhard.
Grüß dich.
Silvia aus Wiener Neustadt. Ich möchte weitermachen mit dieser Hoffnung, die Vorsprecherin gerade gesagt hat. Das ist wirklich... nie zu spät und leider hatte ich damals diese Hilfsmittel vom Glauben noch nicht, aber ich habe eben die Angehörigengruppe kennengelernt von den anonymen Alkoholiker.
Die Al-Anon,
ja? Genau.
Aber
was den Alkoholismus betrifft, hat mein Partner einmal gesagt, wie ich mir angesprochen habe, dass das halt furchtbar ist, die Sauferei, hat er gesagt, glaubst du, das schmeckt mir?
Naja, weil er schon süchtig ist, ja.
Ja, und das hat mich so erschüttert, dass er das gar nicht dass er ihm nicht mehr schmeckt, ja. Er ist auch sehr schwer krank geworden. Aber ich wollte nur sagen, ich war eben auch eine Co-Abhängige. Ich habe so lange nichts gewusst über Alkoholismus, ja.
Ja,
habe ich alles gemacht. damit mein Partner eben in Ruhe weiter trinken konnte.
Genau, genau. Ja, und damit du ihn nicht verlierst, das war ja, immer die große Angst. Ja? Um Gottes Willen, ich kann auf keinen Fall meinen Partner verlieren. Aber den verliere ich, wenn er Alkoholiker ist, viel mehr, als wenn er einen Zug macht. Ja? Das ist aber der Irrtum, den halt viele nicht bedenken.
Das Komische war das, ich habe so Angst gehabt, in diese Gruppe zu gehen. Man dachte, wer wird mich da sehen? Also diese Scham ist so groß.
Genau,
ja.
Die Scham ist auch ganz groß.
Dabei sind alle im selben Boot und jeder hat das Problem gehabt. Ja,
ja.
Aber ich habe dort erst gelernt, was ich eigentlich alles als Angehörige falsch gemacht habe. Zum Beispiel Arbeiten übernehmen, die er machen hätte sollen. Ne?
Ja, stimmt.
Während ich die Arbeiten gemacht habe, hat er in Ruhe saufen können, ja. Also,
genau, du hast dich fertig gemacht, ja, inzwischen Pause gehabt.
Ich bin sehr dankbar für die Gruppe, und es gibt da eine Gruppe für erwachsene Kinder. Ja. Also, wenn man sich da mal umschaut. Also,
ja, da gibt's viel. Also, anonyme Alkoholiker sind ganz wichtig und eine große Hilfe, und auch für die Angehörigen. Danke noch für die ganz wichtige Ergänzung.
Okay, gerne. Super. Dann alles Gute. Danke für die Sendung. Tschüss.
Wiederhören. Ja, dann bitte ich jetzt noch um ein Schlusswort.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für die vielen Anrufe, danke für auch die ganz wertvollen Ergänzungen. Das ist ja das Schöne, dass die große Hörerfamilie immer die Fülle bringt, ja, und dass wir wirklich dann alles im Blick haben oder viel mehr im Blick haben, weil wir uns gegenseitig ergänzen. Zwei Dinge möchte ich Ihnen noch mitgeben. Das eine ist, Alkohol ist eine heilbare Krankheit. Also für fast alle. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es nicht heilbar ist, aber das brauchen Sie jetzt nicht im Blick haben. Haben Sie im Blick, dass Alkoholkrankheit heilbar ist. Man kommt los von dieser Geißel, von dieser Sucht. Das ist der eine Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte. Und der zweite Punkt ist, es gibt wirklich auch Gott sei Dank viele, viele Angebote und Hilfen von Ginacolo über die anonymen Alkoholiker, über auch sehr kompetente Entzugsstellen, staatliche Entzugsstellen, wo viel Geld auch investiert wird. Es gibt viel Forschung zum Alkoholismus auch in Österreich. Es gibt viel im Internet, wie man auch Hilfe bekommt, auch gratis Hilfe bekommt. Da sind wir wirklich ja gesegnet in Mitteleuropa. Ich mache jetzt gerade Vorträge und ein riesengroßes Alkoholentzugsprogramm in der Ukraine. Da gibt es fast nichts. Und dort ist es auch entsetzlich, ja, wie viel da alkoholabhängig sind. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, aber man muss einfach halt wirklich auch Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Das ist demütigend, das ist beschämend, ja, sowohl für die Angehörigen als auch für den Betroffenen oder die Betroffene selbst. Aber es gibt einen Weg raus. Und bitte, dann hätte die Sendung den vollen Zweck erfüllt, wenn Sie sagen, ja, ich hole mir Hilfe, ich will raus aus der Sucht. Alles Gute Ihnen und bis bald.
Vielen Dank. Das war für heute die Sendung Lebenshilfe hier auf Radio Maria Österreich zum Thema Auswege aus der Alkoholsucht mit Dr. Reinhard Pichler. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter der Nummer 01 710 70 72 oder schicken Sie ein E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Den Kontakt zu Reinhard Pichler bekommen Sie auf der Seite reinhardpichler.at.